Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Barak
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Bansleben. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Zwei Wohnungen sind komplett ausgebrannt. Polizeiberichten zufolge ist ein Anwohner aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und ein weiterer vor Ort behandelt worden. 23 weitere Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Das Gebäude werde laut Polizei hauptsächlich an Flüchtlinge vermietet. Hinweise auf eine politische Straftat gebe es aber nicht.
Bansleben. أصيب شخصان في حريق مبنى سكني تم حرق شقتين بالكامل وفقا لتقارير الشرطة تم نقل أحد السكان إلى المستشفى ليستحم تسمم الدخان آخر في الموقع جلب 23 شخصا آخرين إلى بر الأمان وفقا للشرطة يتم استئجار المبنى أساسا للاجئين لا يوجد مؤشرات على وجود جريمة سياسية
Sachsen-Anhalt. Das Land hat im vorigen Jahr so wenige Asylsuchende aufgenommen wie seit 7 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2840 Menschen in der zentralen Erstaufnahme registriert. Das waren etwas weniger als 2018. Die meisten Neuasylsuchenden wurden im Jahr 2015 gezählt. Damals kamen mehr als 34.000 Männer, Frauen und Kinder nach Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt. أقبلت البلاد عدد أقل من طالب اللجوء في العام الماضي مما كان عليه في 7 سنوات ووفقا لوزارة الداخلية تم تسجيل 2000 شخص في الاستقبال الأولي المركزي كان هذا أقل قليلا من عام 2018 تم احتساب معظم طالب اللجوء الجديد في عام 2015 في ذلك الوقت جاء أكثر من 34 ألف رجل وامرأة وطفل إلى ولاية ساكسونيا-أنهالت
هويم Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges auf dem Sportflugplatz sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 52-jährigen Mann und eine 36-jährige aus Goslar. Polizeiberichten zufolge sei das Flugzeug kurz vor dem Absturz erst gestartet und fing beim Aufprall Feuer. Die Kriminalpolizei und das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Boy. قتل شخصان عندما تحطمت الطائرة خفيفة في المطار الرياضي وفقا للمعرفة الحالية يبلغ من العمر 52 عاما وامرأة تبلغ من العمر 36 عاما من غوسلار وفقا لتقارير الشرطة بدأت الطائرة قبل وقت قصير من تحطم الطائرة واشتعلت فيها النيران بدأت الشرطة الجنائية والمكتب الفيدرالي للتحقيق في حادث الطائرة تحقيقات في سبب الدقيق للحادث
Sachsen-Anhalt Das Land hat voriges Jahr deutlich weniger Menschen abgeschoben. Laut dem Innenministerium seien 563 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht worden. Das war etwa 1/5 weniger als 2018. Dabei sei mehr als jeder dritte Mensch direkt aus der Erstaufnahme in sein Heimatland abgeschoben worden. Auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen sank leicht. Trotz dieser Entwicklung sank auch die Zahl der Menschen, die Sachsen-Anhalt nach einem erfolglosen Asylantrag verlassen mussten.
Sachsen-Anhalt قامت البلاد بترحيل عدد أقل بكثير من الناس العام الماضي وفقا لوزارة الداخلية تم إعادة 563 شخصا إلى بلدانهم الأصلية كان هذا أقل في عام 2018 حيث تم ترحيل أكثر من 1 من كل 3 أشخاص مباشرة من أول دخول لهم إلى وطنهم الأم كما انخفض عدد المغادرون الطوعيين بشكل خفيف على الرغم من هذا التطور انخفض أيضا عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة ولاية ساكسونيا-أنهالت بعد تقديم طلب غير ناجح للجوء
Sachsen-Anhalt Im Jahr 2019 haben sich wieder mehr Frauen für den Abbruch einer Schwangerschaft entschieden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes seien in Sachsen-Anhalt etwa 3.350 Schwangerschaften vorzeitig beendet worden. Das seien knapp 40 Abbrüche mehr als im Jahr zuvor. Die meisten der Abtreibungen erfolgten bereits vor der 8. Schwangerschaftswoche.
Sachsen-Anhalt في عام 2019 قررت المزيد من النساء إنهاء حملهن. وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي تم إنهاء حوالي 350 حالة حمل في ولاية ساكسونيا أنهالت قبل الأوان، هذا هو ما يقارب من 40 من المتسربين من العام الماضي. حدثت معظم حالات الإجهاض قبل الأسبوع الثامن من الحمل.
معلومات مهمة.
بشتكى انفورماتسيون.
In der Arbeitsagentur der Stadt Staßfurt kann man sich in der kommenden Woche nicht persönlich arbeitslos melden oder seine Anliegen klären. Nach Angaben der Agentur für Arbeit ist dies aus krankheitsbedingten Gründen nicht möglich. Davon ausgenommen sind bereits vereinbarte Beratungstermine. Diese sind von der Einschränkung nicht betroffen. Und auch der Briefkasten bleibt geöffnet. Bürgerinnen und Bürger, die sich in dieser Woche persönlich arbeitslos oder arbeitssuchend melden müssen, werden gebeten, in der Agentur für Arbeit Bernburg vorzusprechen.
في وكالة التوظيف بالمدينة لن تكون قادرة على التسجيل كعاطل العمل شخصيا في الأسبوع القادم أو توضيح الأمور القصيرة. وفقا لوكالة التوظيف هذا غير ممكن للأسباب متعلقة بالأمراض، المواعيد التي تم الاتفاق عليها بالفعل لا تتأثر بالتقييد ولا يزال صندوق البريد مفتوحا. يطلب من الموظفين الذين يتعين عليهم التسجيل كعاطلين عن العمل أو يبحثون عن عمل شخصيا هذا الأسبوع التحدث إلى وكالة التوظيف بيرنبورغ. شبكة منظمة المهاجرين في ولاية ساكسونيا أنهالت لمسة هي جمعية تطوعية مؤلفة من المهاجرين في ولاية ساكسونيا أنهالت، وباعتبارها كسقف للاتحاد لمنظمة المهاجرين جمعت لمسة الناس من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية وكذلك الانتماءات، وبذلك فهي تمثل وحدة لهذا التنوع السكاني. تمكنت لمسة من تجميع كامل الموارد والإمكانات باعتبارها ذات أهمية استثنائية للجميع للمجتمع، حيث أتى أعضاء هذا الاتحاد بالكثير من الاختصاصات على نطاق واسع بالإضافة لقدراتهم المتعددة والتي لها أهمية كبيرة في التغلب على التحديات الاجتماعية والثقافية المستقبلية، بالإضافة إلى خبراتهم العملية المتميزة وخصوصا المهارات اللغوية والمعرفة العامة المقدرة على التعامل مع الظروف الحياة والعمل الجديد. تبني لمسة التواصل لتجمعات المهاجرين في المجتمع التي تواجهه صعوبات المشاركة في الحياة الاجتماعية، تمثل صعوبات اللغة، عدم الاستقرار والشعور بالخجل، وكذلك المخاوف من التفرقة يعتبر عائق كبير للسكان المهاجرين في التواصل مع جمعيات وهيئات المجتمع ذات الأغلبية العظمى. تقديم النصح والرعاية من خلال أشخاص لديهم نفس الخلفية الثقافية ومن أصول مهاجرة تساعد هؤلاء الناس بشكل كبير في تجاوز الصعوبات والعقبات المذكورة سابقا. لمسة تعتبر من أهم المشاركين في الحقول السياسية للمهاجرين وفي برنامج الاندماج، بحيث أن مصالح المهاجرين المختلفة يمكن تلبيتها بلا شك، لكن من خلال التنظيم مع مهاجرين آخرين ممن هم في وضع يمكنهم من توضيح الاهتمامات ومصالحهم وإبرازها بشكل واضح، ويوجد للمناقشات وهيئات المجتمع ذات الأغلبية الكبيرة متحدث رسمي عن طريق لمسة للحصول على معلومات وافية للتساؤلات والاهتمامات لدى مختلف التجميعات السكانية من أصول أجنبية، والتزويد بصورة واضحة عن ضروريات سياسية الهجرة والاندماج بالمجتمع. لمسة تمثل العمل الجماعي بشكل متنوع وتعطي مثالا عن التعايش المشترك بكونها تقدم نفسها على أنها صلة ربط بين المهاجرين وسكان البلد من أو بلا أصول أجنبية، بحيث تدرك لمسة المسؤولين المتزايد في هذا المجال. والآن مستمعين الأعزاء نترككم مع مقابلة أجرتها عندما ذهبنا أنا محمد الجاموس وأوتا كريستينا شولتز إلى مركز لمسة في ماغديبورغ.
Kennen Sie das auch? Sie sitzen in geselliger Runde und plötzlich sind Sie da. Die Parolen am Stammtisch. Nicht nur in der Kneipe werden wir mit Stammtischparolen konfrontiert. Auch an vielen anderen Orten sind sie zu hören. In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt, auf der Arbeit, in der Schule und sogar im Freundes- und Familienkreis. Stammtischparolen sind aggressiv, menschenverachtend, ausgrenzend und verallgemeinernd. Wer diese Stammtischparolen verwendet, kann dabei nicht eindeutig in eine gesellschaftliche oder politische Richtung eingeordnet werden. Die Verwendung der Parolen ist unabhängig von Herkunft, Sprache und sozialem Status. Aber was genau sind Stammtischparolen und wodurch diskriminieren sie? Kann auch ich davon betroffen sein? Verwende ich sogar Stammtischparolen und merke es gar nicht? Und wie kann ich gegen Stammtischparolen argumentieren, wenn ich sie erkannt habe? Parolen dieser Art richten sich immer gegen Menschen, die vermeintlich anders sind. Anders aussehen, eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen, eine andere Kultur haben, anders leben oder lieben. Diese Äußerungen hinterlassen bei vielen Menschen ein beklemmendes Gefühl. Sie möchten gern etwas dagegenhalten oder sich zumindest abgrenzen. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie derartige Vorurteile und Verallgemeinerungen zu Stammtischparolen anwachsen können. Beantworten konnte uns das Sozialwissenschaftler Alexander Dexbach bei einem Sensibilisierungsworkshop zu diesem Thema. Daran teilgenommen haben auch Mohamed Al-Yamous und Ute Christina Scholz von Radio Salam.
Ich bin heute im LAMSA in Magdeburg. LAMSA heißt Landesamt für Migration in Sachsen-Anhalt.
Das wäre schön, wenn wir ein Amt wären. Ein kleiner Spaß. Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Wir sind praktisch ein freier Träger, ein Verein, ein Zusammenschluss von verschiedenen Migrantenorganisationen, die in Sachsen-Anhalt tätig sind.
Heute gab es einen Workshop, der hieß Wohnzimmerparolen. Hat mich ganz neugierig gemacht. Letztendlich kann ich aber sagen, es ging um den Abbau von Vorurteilen. Und ich bin eigentlich gleich mit dem Vorurteil hier gestartet. Dachte ich, wie machen die das? Da sitzen jetzt Leute in einem nachgestellten Wohnzimmer, vielleicht am Tisch, und die skandieren Ausländer raus oder der mit dem rosa Pullover ist doch schwul und das können Frauen sowieso nicht. Nein, es war ganz anders. Für mich ist die Veranstaltung eher, warum stecken wir Leute in Schubladen? Und moderiert hat den Workshop Alexander Dexbach mit seiner Kollegin Camilla Weffer. Herr Dexbach, Sie haben mehrere Identitäten, also Sie sind Bergsteiger, Kickboxer, Familienvater, Sozialwissenschaftler. Ja, das sind die vielen Schubladen, in denen Sie stecken könnten, in denen man Sie finden könnte. Und warum ist das so? Warum stecken wir eigentlich Leute in Schubladen?
Naja, da steckt erstmal gar kein böser Wille dahinter, sondern es ist ja so, dass wir aufwachsen und dass wir unsere Umwelt zunehmend wahrnehmen und einfach bestimmte Dinge sehen und bestimmte Dinge einordnen. Unser Gehirn funktioniert ja, um es jetzt mal runterzubrechen, so, dass wir möglichst schnell Informationen, die wir wahrnehmen, verarbeiten und uns ein Urteil bilden möchten. Einfach, weil wir im Alltag oder generell im Leben darauf angewiesen sind, schnell Situationen zu beurteilen, ob sie gut oder schlecht oder ob es jetzt gefährlich wird. Und das führt dann dazu, zum einen eben das Erlernte, und eben dieser Mechanismus, dass wir ganz schnell dabei sind, wenn wir etwas sehen, wenn wir zum Beispiel Personen sehen, die Tätowierungen tragen und wir irgendwann mal einen Film gesehen haben oder vielleicht ein Buch gelesen haben, in denen Menschen mit Tätowierungen bestimmte Rollen eingenommen haben, also kriminell waren oder vielleicht auch Seefahrer waren, dass wir dann diese Verknüpfung herstellen, aha, der ist tätowiert, der ist kriminell oder der ist ein Seefahrer. Ja, das heißt, wir erlernen, bestimmte Dinge einzuordnen und unser Gehirn sorgt dann dafür, dass wir, wenn wir diese Dinge wiedersehen, sofort auf das Erlernte zurückgreifen und sofort Urteile bilden. Dass die nicht immer stimmen, das macht sie zu einem Vorurteil. Urteil, das ist ja ein Begriff, den wir aus der Gerichtsbarkeit kennen. Das heißt, da steht eine Vermutung im Raum, da steht ein Vorwurf im Raum und der wird dann im Laufe eines Prozesses eben aufgeklärt. Am Ende wird ein Urteil gefällt. Und Vorurteile werden sozusagen vorher gefällt. Ich sehe etwas und aufgrund der Tatsache oder aufgrund dessen, was ich sehe, fälle ich schon ein Urteil, bevor ich überhaupt mir einen Überblick verschafft habe.
Also sind die Bilder, die man im Kopf hat oder die Vorurteile bei jedem Menschen auch anders?
Genau, es kommt ganz darauf an, was ich eben mit dem Gesehenen assoziiere. Also für manche Leute oder mittlerweile, um mal jetzt nochmal das Beispiel Tätowierung aufzugreifen, viele Kinder, unter anderem mein Sohn, der wird praktisch groß mit Tätowierung. Der sieht seinen Papa Tätowierung, der sieht von seinen Kindergartenfreunden, die haben Tätowierung. Der hat vielleicht gar nicht mehr die Assoziation, wie ich die zum Beispiel als Kind hatte. Als ich jung war, als ich klein war, hatten eben vor allem bestimmte Personen Tätowierungen. Und das kann sich auch wandeln. Das heißt, jeder hat die, auch jeder hat die auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und das hängt ganz stark davon ab, was ich eben erlerne, was ich eben mit bestimmten äußeren Merkmalen assoziiere.
Wir bilden ja keine Vorurteile, weil wir schlechte Menschen sind oder weil wir den anderen was Schlechtes wollen. Die Vorurteile oder die Einordnung in gewisse Kategorien, Gruppen oder Schubladen hat ja für uns in der Entwicklung auch erstmal einen Zweck, oder?
Genau, das ist das, was ich eingangs erwähnte. Unser Gehirn ist ja evolutionär so aufgestellt, dass wir in relativ kurzer Zeit Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, wir sehen etwas und müssen relativ schnell entscheiden, ist das jetzt gefährlich für uns? Müssen wir davor fliehen? Müssen wir uns davor schützen? Oder ist es jetzt harmlos? Also ich breche es jetzt mal herunter, wenn jetzt ein Neurowissenschaftler das hört, der wird sich wahrscheinlich die Haare raufen und wird sagen, naja, ganz so einfach ist es nicht. Aber einfach ausgedrückt funktioniert eben unser Gehirn so, dass wir in sehr kurzer Zeit einordnen müssen, dass es in sehr kurzer Zeit das Gesehene irgendwo aus seinem Erlernten rausgreifen muss, was das Gesehene bedeutet und dann eben eine Entscheidung trifft. Und das ist der Mechanismus, der dahinter steckt, rein biologisch betrachtet. Und der ist erstmal nicht schlimm, der ist erstmal nicht böse, sondern der ist evolutionär sehr nützlich. Ja, wenn ich sozusagen ein Auto sehe, was auf mich zukommt, muss ich einfach sofort wissen, wenn ich jetzt nicht einen Schritt zurück mache, dieses Auto mich ja umfahren wird. Und da bilde ich mir in sehr schneller Zeit ein Urteil. Das ist wichtig, überlebenswichtig und erstmal auch nicht problematisch. Problematisch wird es eben dann, wenn ich erlernte Muster habe, auf die ich zurückgreife und wenn ich mir aufgrund dieser erlernten Muster Urteile bilde und aufgrund der Urteile auch handle.
Wenn ich erkenne, ich habe da Muster im Kopf, gut, ich muss die erstmal haben, haben Sie schon gerade erklärt. Wenn ich merke, halt, das stimmt nicht ganz, was kann ich tun, um die Muster zu verändern?
Das erste ist natürlich ein Reflexionsprozess, also das zu hinterfragen. Also sich zu fragen, warum denke ich jetzt, dass dieser Mann dort drüben, nur weil er Tätowierung trägt, kriminell ist. Was steckt dahinter? Sich hinzusetzen und sagen, Moment, halt, ich weiß ja gar nichts über den. Ich sehe jetzt erstmal nur dieses eine äußere Merkmal und mein Gehirn oder mein Wissen, meine Erinnerung sagt mir, dieses Merkmal bedeutet, dass er eben einen kriminellen Hintergrund hat. Bis dahin ist es, wie gesagt, erstmal kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn ich ihn noch so behandle. Wenn ich dann zu ihm sage, na, mit dir möchte ich nichts zu tun haben oder ich rufe jetzt mal lieber die Polizei, das ist mir nicht ganz geheuer, dass der jetzt gerade da unten vor meinem Haus hin und her läuft, dann wird es problematisch. Und was ich dagegen tun kann, ist einfach mich zu hinterfragen, in dem Moment, wo mein Gehirn mir sagen will, Moment, Gefahr, mach jetzt was, zu sagen, stopp, ich weiß nichts über den, ich sehe jetzt nur die Tätowierung, fällt mir vielleicht noch etwas ein oder kenne ich vielleicht noch andere Beispiele, wo es nicht so gewesen ist oder vielleicht frage ich ihn, vielleicht spreche ich ihn noch einfach an und frage, was es damit auf sich hat bei nächster Gelegenheit und kann so diese alten Erinnerungsmuster, diese alten Denkmuster mit neuen überspielen.
Also ich kann jetzt reflektieren, meine Muster ändern, hinterfragen, aber was ist, wenn ich in eine Runde komme, den Stammtisch, den ich am Anfang schon erwähnt habe, oder das Wohnzimmer, wo die Leute irgendwelche Parolen durch die Gegend rufen? Wie kann ich das durchbrechen, wenn ich denke, die Leute haben wirklich ihre Schubladen? Wie kann ich die Leute zum Nachdenken anregen?
Nun ist es ja oftmals so, dass Leute, die offen oder die laut ihre Vorteile und die damit verknüpften Ressentiments und Diskriminierung äußern, ja oftmals Menschen sind, die leider nicht sehr offen sind für eine Argumentation. Und ich glaube, es geht weniger darum, diese Menschen vom Gegenteil zu überzeugen, sondern vielmehr die Leute drumherum. Eine klassische Situation im öffentlichen Bereich wäre eine Straßenbahn, wo jetzt jemand lauthals über die Geflüchteten redet, die ja nur hierher kommen, um unsere Sozialsysteme auszubeuten. Und wenn ich sowas mitbekomme, dann geht es mir gar nicht mal um die Person an sich, die jetzt zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist, sondern vielmehr geht es mir um die umstehenden Personen, um das dort nicht stehen zu lassen, sondern dort praktisch eine Widerrede zu geben. Und dafür gibt es verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann und es gibt vor allem Argumente, die man dem entgegensetzen kann. Ja, eine Strategie könnte sein, dass ich ihn jetzt danach frage, wie viele geflüchtete Menschen er denn kennt. Dann müsste er sich schon wieder erklären, dann müsste er sozusagen seine Parole oder seinen Vorteil, was er jetzt rausposaunt hat, erstmal irgendwie begründen. Ja, das wäre eine Strategie. Eine andere Strategie wäre einfach, dem entgegenzustellen, nun, ich habe sehr viele Freunde, die Geflüchtete sind, die meisten davon studieren oder sind in Arbeit. Und auch dann gerät er wieder in Erklärungsnot und das wichtige Signal, was davon ausgeht, ist, dass was er da sagt, entspricht nicht der Wahrheit. Es fehlt ihm vielleicht an Argumenten und die Umstände den Personen viel mehr dafür zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Weil man hört es ja leider nicht nur in der Straßenbahn, sondern mitunter liest man es auch in Zeitungen oder sieht es im Fernsehen. Und da einfach versuchen, über die Gegenrede Leute zum Nachdenken anzuregen und damit zu konfrontieren, dass nicht die ganze Geschichte ist.
Neben den Workshops, die Sie und Ihre Kollegen ja im LAMSA anbieten, gibt es auch noch eine App, die man sich runterladen kann?
Genau, das Projekt entstand im vergangenen Jahr, angeleitet von der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen. Und die haben die Idee der sogenannten App Konterbund gehabt. Das heißt kontern, also man kontert Parolen bunt eben mit einem breiten Repertoire an Strategien und Argumenten. Und da hat man sich die verschiedenen Bereiche gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ausgesucht und hat Parolen gesammelt, also gängige Stammtischparolen, die jeder irgendwie schon mal gehört hat oder die man so aufgreift und hat dann Erwiderungen dazu verfasst. Und dann hat man eine App draus gebastelt, die funktioniert in Form eines Minispiels. Also man hat verschiedene Situationen. Man fängt an zum Beispiel auf dem Spielplatz und hört dort jemand, der eine rassistische Parole abbrüllt. Und dann bekommt man die Frage gestellt, wie reagieren Sie darauf? Man kann sich gewissermaßen Strategien und Argumente gegen Parolen spielerisch aneignen. Das ist die Idee hinter dieser App. Die ist auch begleitet mit verschiedenen Medienmaterialien. Man findet eine Internetseite, wo es Einführungstexte zu den einzelnen Bereichen gibt. Ein Strategieguide ist Bestandteil dieses Programms. Und jeder kann sich sowohl im Google als auch Apple Store kostenfrei herunterladen und hat dann sozusagen seine Strategien und Argumente immer in der Hosentasche dabei.
Ja, ohne Werbung zu machen. Ich habe die App schon eine Weile. Ist sehr gut gelungen. Also ich kann es bloß empfehlen. Wann gibt es den nächsten Workshop, Herr Dexbach?
Also geplant ist jetzt innerhalb unseres Projektes, wo wir versuchen, das, was im Rahmen der Entwicklung dieser App herausgearbeitet wurde, in die Breite zu tragen, haben wir jetzt damit begonnen, Sensibilisierungsworkshops zu machen. Also Leute erstmal für das Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren und erstmal darüber zu reden, was das ist, wo das herkommt. Das ist sozusagen jetzt der erste Teil des Projektes. Zum einen als Empowerment-Strategie, damit einfach die Leute aus unserer Mitgliedsorganisation, die oftmals Opfer von Parolen sind, dafür zu wappnen, dem was entgegenzusetzen. Auch zum anderen natürlich auch eine Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass sie vielleicht selber teilweise gar nicht frei davon sind. Das heißt, das ist erstmal unsere Zielgruppe und da wollen wir im ersten Teil sensibilisieren und im zweiten Teil wollen wir Expertinnen zu den unterschiedlichen Themen einladen und dann, da kommt das Wohnzimmer zum Tragen, in den Räumlichkeiten der Organisation selbst, also in einem geschützten Raum, in lockerer Atmosphäre, über verschiedene Themen sprechen und dann Experten auch zu Wort kommen lassen, um mit Parolen, die man selber vielleicht schon mal gehört hat oder die einem entgegnet wurden oder die man vielleicht selber unwissentlich ausstößt, die dann darauf eben eine gute Antwort parat haben. Das ist dann der zweite Teil.
Wie können interessierte Leute Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
Am besten, indem man mal eine der Suchmaschinen bemüht und dort LAMSA eingibt oder eben Landesnetzwerk Migrantenorganisation in Sachsen-Anhalt. Dann stößt man auf unsere Homepage und auf unserer Homepage wiederum findet man die einzelnen Projekte mit den entsprechenden Terminen oder Facebook. Das wäre sozusagen die etwas modernere Variante. Da stehen die Termine drin und wenn man da LAMSA eingibt, findet man die Veranstaltung auch ganz gut sortiert und weiß dann, wo man was stattfindet.
Und meine letzte Frage, Herr Dexbach, sind Sie völlig frei von Vorurteilen?
Das wäre schön, aber das ist natürlich nicht so. Also auch ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich Leute kennenlerne oder Leute auf den ersten Blick aburteile. Aber ich bin immerhin jetzt schon so weit an der Stelle dann, wo es darum geht, das weiterzudenken, Stopp zu sagen, auf die Leute auch zuzugehen, nachzufragen und mich immer wieder überraschen zu lassen.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, Herr Dexbach, und freue mich schon auf den nächsten Workshop.
Ganz meinerseits und vielen Dank auch für Ihre Teilnahme und das Interview, das wir praktisch jetzt über die Harzbürdewelle auch ein bisschen dafür werben können, sich zu beteiligen. Dankeschön, alles Gute.
Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW zum Thema Parolen im Wohnzimmer oder Wie entstehen Vorurteile? Redaktion und am Mikrofon Mohamed Aliamus und Ute Christina Scholz von Radio Salam. Unser Gesprächspartner war der Sozialwissenschaftler Alexander Dexbach vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Kana Markum al Mikrofon
Hayate Tahririye va Mikrofon
Hamad Aljamus
Ute Christina Scholz
und Fayad Parvizi Baran.